Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Ausgabe unterhalte ich mich mit Dr. Jens Struckmeier, Gründer und CTO der Firma Cloud & Heat Technologies. Das Unternehmen aus Dresden entwickelt, baut und betreibt energieeffiziente, sichere und skalierbare Rechenzentren mit dem Ziel, den Anforderungen der Cloud-Zukunft gerecht zu werden. Hallo, Herr Dr. Struckmeier. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
Mein Name ist Jens Struckmeier. Ich bin Gründer und CTO der Firma Cloud & Heat Technologies. Ich habe Physik studiert und mich viele Jahre schon mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigt und habe jetzt mit der Gründung Cloud & Heat Technologies eine Technologie aufgebaut und eine Lösung gefunden, auch für künftige Generationen, die Rechenzentren bauen wollen oder auch Rechenleistung benötigen werden.
Mit Ihrer Technologie verknüpfen Sie, wenn man Ihren Firmennamen wörtlich nimmt, Wolke und Hitze. Können Sie uns kurz erklären, wie Ihre Technologie genau funktioniert?
Ja, wir bauen Rechenzentrumsinfrastruktur und das Ziel ist, diese so aufzubauen, dass sie möglichst nachhaltig funktioniert. Und neben Themen, die man in der Virtualisierung machen kann, ist ein wichtiger Aspekt auch noch, dass man die Energie für die Kühlung reduziert. Und da ist uns der Gedanke gekommen, nicht nur die Energie für die Kühlung zu reduzieren, sondern die Abwärme, die ja zwangsläufig entsteht, auch nicht nutzbar zu machen, da wo man sie ohnehin benötigt. Sprich, wir rüsten diese Server mit einer direkten Heißwasserkühlung aus, sind in der Lage, die Server zu kühlen und dabei aber heißes Wasser zu erzeugen, was über 60 Grad warm ist. Und dieses Wasser kann dann in den Gebäuden, in die Rechenzentren stehen oder auch in Nachbargebäuden als Heizungswasser oder Warmwasser für die Duschen sozusagen Verwendung finden und nachgenutzt werden. Und die rührt daher, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich ja Schwachsinn, dass man Rechenzentren mit großer Klimatechnik ausrüstet und die Nebenräume dann noch Heizungen sind, die dann bollern. Und das lässt sich eigentlich intelligenter machen. Und so ist eigentlich auch die Idee von Cloud & Heat entstanden.
Und Sie sagten jetzt die Idee, wie kommt man auf so eine Idee? So entsteht sowas am Reißbrett oder am Computer? Oder wie kommt man auf eine Idee, Server und Heizung miteinander zu kombinieren?
Naja, ich komme eigentlich aus einem anderen Feld, aus der Nanotechnologie, habe da viel mit Rechnern gearbeitet, um so Datenmengen zu analysieren und habe eher so als Hobby mich mit dem Thema effizienten so einen Hausbau beschäftigt und vor 18 Jahren auch schon ein Passivhaus am Niederrhein entwickelt und gebaut, als das noch so ganz neue Technologie war. Und ein Freund von mir, der Professor Fetzer an der TU Dresden, hat dort eine Stiftungsprofessur bekommen und sich mit verteilten Rechensystemen und verteilten Rechenzentren beschäftigt, hat auch viel mit Yahoo zusammengearbeitet. Der hatte als Berufungsgeld 30 Server bekommen und hatte da Not, die unterzubekommen im engen Rechenzentrum, weil da auch die Kühlkapazität nicht mehr ausreichend war und zur gleichen Zeit aber eben auch sein Hausbau geplant und hatte mich dann gefragt, Mensch, diese Server produzieren noch ganz viel Wärme, das ist ja im Rechenzentrum schon ein Problem, kann ich die nicht nutzen, um mein Haus zu beheizen? Und dann habe ich gesagt, naja, die Wärme von dem Rechenzentrum der Uni hoch zu transportieren, die 2 Kilometer zu deinem Haus, ist sicherlich zu teuer, muss man ja viel Tiefbau machen, aber Daten lassen sich eigentlich gut transportieren. Wie wäre es denn, wenn wir das Thema mal umdrehen und sagen, Server stehen tatsächlich auch im eigenen Keller und die Daten werden dann zurück an die Uni transportiert. Und so ist das war eigentlich so diese Idee. Und da hat er gefragt, ja, plan doch oder guck doch mal, was es da im Markt gibt. Das war 2009 und ich habe dort im Markt keine Lösung gefunden. Auch zu meiner Überraschung, muss ich sagen. Es gab so ein paar HPC-Rechenzentrumsansätze und auch die IBM hat natürlich sehr früh schon sogar die Mainframe-Rechner wassergekühlt gehabt, aber das war für Spezialanwendungen und hat es nie so in die Breite gebracht. Und naja, und so ist die Idee entstanden, dass wir zunächst mal einen Prototypen gebaut haben für so ein System, was direkt Heißwasserkühlung hat und als Cloud-Rechenzentrum auch fungieren kann. Und das ist dann als alleinige Heizung auch in das Haus gewandert und es hat eben so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich mehr draus machen.
Spannende Geschichte. Ja, wen adressieren Sie nun mit Ihren Lösungen? Die Betreiber der Rechenzentren oder die Bauträger von Gewerbeimmobilien oder beide?
Naja, also mittlerweile beliefern wir eigentlich alle, die IT-Infrastruktur benötigen. Ja? Okay. Das sind natürlich insbesondere Rechenzentren, aber eben zunehmend auch Mittelständler oder Gewerbeimmobilien, wo eben dann auch Mittelständler sind oder Leute sind, die auch Rechenkapazität benötigen. Und was jetzt so bei uns eine neue Entwicklung ist, dass eben auch Energieversorger sehr an dem Thema interessiert sind, weil sie natürlich sich neue Geschäftsmodelle überlegen, weil sie das Thema Wärme sowieso schon kennen, das Thema Energiestrom, was ja immer wichtiger für Rechenzentren wird, sehr gut kennen und eben auch Wärmeversorgung kennen und auch Glasfaserleitungen zum Teil sogar im eigenen Besitz haben. Und da sehen wir einen Trend, dass Energieversorger auch Betreiber künftiger Rechenzentren sein können.
Sie sagten es selbst, noch ein sehr junges Unternehmen, das in Deutschland gegründet wurde. Da stellt sich natürlich immer gleich die Frage nach dem Hightech-Standort Deutschland. Wie sehen da Ihre bisherigen Erfahrungen aus? Spielt für Sie der Standort Deutschland eine Rolle und wenn ja, welche?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch 3 Jahre in Kalifornien gelebt. Von daher habe ich ein bisschen miterlebt, wie es so dort in den Staaten aussieht. Da gibt es ja auch viele innovative Unternehmen. Aber was in Deutschland schon besonders ist, dass wir extrem gut qualifizierte, gut ausgebildete Ingenieure, Wissenschaftler und Informatiker haben. Und auch Deutschland wirklich so das Land der Ideen, kann man wirklich sagen, hat. Es gibt viele Patente und viele kreative Köpfe. Und das ist ein Fund, den wir haben. Und das noch gepaart eigentlich mit dem Thema Energieeffizienz, was ja in Deutschland, in Europa einen ganz anderen Stellenwert hat als beispielsweise in den USA. Das ist ja, der ist ja Deutschland mit einem, seinen Ingenieuren, um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel Passivhausstandard, das kommt aus Deutschland, das ist mittlerweile weltweit, wird das benutzt als Energieeffizienzstandard. Also es gibt gerade im Bereich Energieeffizienz eben sehr viele gute Know-how und gute Lösungen schon in Deutschland. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, warum so ein Unternehmen dann in Deutschland groß wird, nicht ein Amerikaner das den ersten Schritt macht. Aber da spielt das erstmal primär nicht so sehr eine Rolle. Und ja, für uns ist also Deutschland ein guter Standort. Wir sind gerne hier. Und nicht zuletzt haben wir auch exzellente Leute gefunden, die bei uns arbeiten. Allerdings mittlerweile nicht mehr nur aus Deutschland, sondern wir haben auch international drei internationaler Mitarbeiter im Team.
Ein weiteres Thema im Bereich Startup-Unternehmen, bei dem Deutschland ja regelmäßig eher kritisch beurteilt wird, ist das Thema Investoren und Risikokapital. Sie selbst sind durch Investoren finanziert, wachsen sehr schnell und wurden vor kurzem erst als eines der 50 wachstumsstärksten Technologieunternehmen Europas ausgezeichnet. Außerdem hat man sie auf der Liste der sogenannten Einhörner gesetzt, also der Unternehmen mit einer Firmenbewertung von mehr als 1 Milliarde Dollar. Welche Rolle spielt Risikokapital aus Ihrer Sicht, wenn man als Technologieunternehmen erfolgreich sein und wachsen möchte? Und können Sie etwas zur Investorenlandschaft in Deutschland sagen?
Ja, also zunächst mal freue ich mich, dass wir das soweit geschafft haben und bin dankbar für die Investoren, die sozusagen an Bord gegangen sind, auch die frühen Investoren schon, weil es natürlich jede Menge Vorbehalte gab und auch Zweifel, ob sowas jemals erfolgreich werden kann. Das Risikokapital, da habe ich natürlich jetzt nicht den ganz direkten Vergleich in die USA, nur aus was ich da von anderen Kollegen und so gehört habe, aber das ist natürlich schon in Deutschland nicht so ganz einfach, Risikokapital zu bekommen, obgleich es für uns elementar wichtig war, diese Technologie voranzubringen. Und ich muss sagen, wir waren schon recht disruptiv am Anfang unterwegs, jetzt auch ein bisschen evolutorisch, aber gerade wenn man disruptive Technologien in den Markt bringen möchte, braucht es wirklich Zeit. Und der Zeit braucht eben auch Geld und dann auch Durchhaltevermögen. Und das geht ganz häufig mit eigenem Kapital nur mühsam oder schwer. Da braucht es schon Risikokapital. Also spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, ich kann da vielleicht eine Lanze brechen für alle, die sich dafür einsetzen, dass es mehr Risikokapital gibt in Deutschland. Vielleicht auch ein Appell an die politische Landschaft, da doch noch mehr Risikokapital zu stärken und zu unterstützen. Und vielleicht auch eine Scheiterkultur zu entwickeln. Denn Risikokapital heißt ja auch immer, man riskiert etwas. Das kann auch mal schief gehen. Und das ist, glaube ich, auch noch immer eine Hemmschwelle für manche, die sagen, wenn ich etwas riskiere, kann ich ja auch mein Gesicht verlieren, falls es schief geht. Was dann häufig dazu führt, dass gute Ideen in Deutschland entwickelt werden, aber kommerziell umgesetzt werden sie dann in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, was ich dann schade finde. Also da sind wir auf einem guten Wege, dass sich das bessert. Ich hoffe, dass da noch viel mehr passiert, weil das letzten Endes ja auch Arbeitsplätze schafft im eigenen Lande in wichtigen Bereichen.
Ja, dann lassen Sie uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Mag schon sagen, übereinstimmend voraus, dass der Bedarf an Rechenzentrumskapazitäten weiter steigen wird. Dafür sorgt allein schon die fortschreitende Digitalisierung mit all ihren Facetten. Wie sehen in diesem Umfeld Ihre eigenen Planungen da aus?
Ja, wir sehen eigentlich einer ganz tollen Zukunft entgegen. 2009, als diese ersten Ideen so waren, da haben wir gesagt, es müsste eigentlich ein starkes Wachstum geben im Rechenzentrumsbereich und der müsste auch mit einem steigenden Energieverbrauch einhergehen. Da gab es noch Studien, die gesagt haben, der Stromverbrauch geht einfach runter von Rechenzentren. Die werden eines Tages kaum noch was verbrauchen, weil einfach die Chips so effizient werden. Und das habe ich damals schon gesagt, wäre ja schön, wenn es so ist. Dann ist der Umwelt geholfen. Und ich finde dann schon andere Geschäftsfelder, wo ich mich betätigen kann. Mittlerweile hat sich das Blatt da, glaube ich, gewendet. Ich bin ja als Physiker lese ich ja gerne natürlich auch das Nature-Magazin. Das ist ja sehr renommiert für Naturwissenschaftler. Die haben zum Beispiel im September letzten Jahres eine Studie vorgestellt, wie der Energieverbrauch von Rechenzentren, von ICT, also Information Communication Technology, sich entwickeln wird. Und dort stand zum Beispiel drin, dass sie erwarten, dass der Stromverbrauch für ICT im Jahre 2030 20,9% des weltweiten Stroms verbrauchen wird. Ja? Und das ist in 12 Jahren, das ist also sehr, sehr endlich, also echt zügig. Und wenn das nur annähernd stimmt, dann zeigt das, dass sehr viel Rechenzentren oder weitere Rechenkapazität aufgebaut wird, dass es dafür dann eben auch wieder eine Energie benötigt, um das Ganze nochmal zu kühlen, beziehungsweise dass dann das Thema Abwärmenutzung natürlich noch viel interessanter ist. Ja, wenn also so viel Strom schon verbraucht wird, Wärme wird in vielen Ländern eben benötigt, da ist Heißwasserkühlung wichtig. Das andere Thema, warum die Zukunft für uns gut aussieht, ist auch, dass wir 2009 schon diese Idee hatten, dass zentrale Rechenzentren gut und schön sind, aber dass dezentrale Rechenzentren eigentlich viel pfiffiger sind, weil ich dann Rechenlast geschickter verteilen kann. Ich kann auch lastabhängig mal Rechenlast dorthin schieben, wo vielleicht gerade Wärme gebraucht wird, oder Last dahin schieben, wo gerade ein Windkraftgerät oder eine Solaranlage gerade besonders viel Strom produziert, und kann so viel dynamischer eigentlich die Verbräuche und den Bedarf an Rechenleistung koppeln. Und das war 2009 sehr innovativ. Das hat auch erstmal nicht so richtig funktioniert, den Kunden das klarzumachen, dass wir 22 kleinere Zellenstandorte haben und die Rechenlast sozusagen nicht an einem immer ist, sondern wir die verteilen, je nach Bedarf. Und das ändert sich langsam mit diesen ganzen Themen 5G und Edge Computing. Denn dort stellt man eben fest, dass ein zentrales Rechenzentrum in den USA oder in Skandinavien eben doch zu weit weg ist, um kurzlatente Anwendungen laufen zu lassen. Und die Latenz will man ja im 5G-Netzwerk auf unter einer Millisekunde bringen. Und da haben wir mal ausgerechnet, dass das bedeutet, dass ein Rechenzentrum eigentlich im Umkreis von 30 bis 50 Kilometern sein muss, um wirklich niederlatente Anwendungen, VR-Anwendungen zum Beispiel oder Anwendungen, wo man Regelungssteuerung macht. Da braucht man eben Rechenzentren in der Nachbarschaft. Und das, wenn man das sowieso braucht, hat man meistens wenig Platz. Man hat meistens sowieso ein Klimatisierungs-Kühlungsproblem. Und das können wir mit unserer Lösung sehr gut adressieren. Und deswegen sehen wir da eine ganz spannende Entwicklung in den nächsten Jahren für uns.
Ja, dann wünschen wir weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen herzlich.
An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.